Guten Morgen miteinander. 3000 Menschen sind an einem Tag zum Glauben gekommen. Lahme haben wieder laufen, Blinde sind sehend worden, Tote sind auferweckt worden und ganz viele Menschen haben ihr Leben durch den Heiligen Geist auf den Kopf stellen lassen und sind dann zu Weltveränderer geworden. Und auch wir sind alle dazu berufen, ein geisterfülltes Leben zu leben. Ein Leben in Vollmacht und Kraft, wie wir das vor einer Woche gehört haben. Wir sind jetzt mitten in der Apostelgeschichte drin. Und beim Lesen der Apostelgeschichte ist mir etwas bewusst worden. Es wird von ganz vielen Zeichen und Wunder geschrieben. Gewaltige Sachen passieren. Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es neben all diesen wunderbaren Erfahrungen, die die Leute dort gemacht haben, auch ganz viel Leid, ganz viel Verfolgung. Und die Jünger, ausser die einen, sind schlussendlich auch alle umgebracht worden aufgrund von ihrem Glauben. In der Apostelgeschichte 8 lesen wir vom Stephanus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Er hat predigt und schlussendlich ist er der erste Märtyrer geworden. Er ist gesteinigt worden wegen seinem Glauben. Und es steht, dass nach dieser Steinigung eine erste grosse Verfolgung ausgebrochen ist. Ein erster grosser Flüchtlingsstrom hat sich aus Jerusalem heraus ergossen. Und ich habe dann angefangen, die Apostelgeschichte zu lesen mit dieser Flüchtlingsbrille. Und wenn wir das machen, dann finden wir überall in der ganzen Apostelgeschichte Leute, die auf der Flucht waren, Leute, die in der Fremde waren, Leute, die in grosser Not waren. Und hätte es vor 2000 Jahren schon Tagesschau und Zeitungen gegeben, bin ich überzeugt, dass sie von der Dramatik her etwa ähnlich gewesen wären wie heute. Das Thema hat mich sehr bewegt und darum habe ich mich entschieden, dass ich heute über das ganze Thema der Flüchtlinge reden und wir zusammen anschauen, was sagt Gott zu dieser ganzen, auch aktuellen Thematik. Weil auch heute sind aber Tausende von Menschen unterwegs auf der Suche nach einer neuen Heimat, auf der Suche nach Schutz und auf der Suche nach einer neuen Existenz. Was geht dir bei all diesen Bildern, die wir tagtäglich sehen durch den Kopf? Und ich glaube, die meisten von uns haben zwei Herzen in der Brust. Einerseits packt uns Mitleid und Trauer und auch die Hilflosigkeit, wenn wir all die Menschen sehen und es tut uns ganz fest leid. Und das andere Herz wird von Angst gepackt. Was machen wir mit all diesen Leuten? Was passiert mit Europa und dem Wohlstand, den wir haben? Könnte es sogar sein, dass mit all diesen Flüchtlingsströmen Terroristen in unsere Nähe kommen? Ja, es könnte durchaus sein. Es sind ganz viele Fragen und auch Ängste, die uns beschäftigen. Und darum wollen wir uns mit dieser Frage heute an Gott wenden, weil ich möchte euch sagen, Gott ist der Experte in all diesen Flüchtlingsfragen. Weil er hat seine ganze Geschichte in der Bibel mit Fremden, mit Ausländern und mit Flüchtlingen geschrieben. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Denken wir an Abraham. Er ist mit seiner Familie aus Ur ausgezogen. Ur ist der heutige Irak und er war ein Fremder gewesen. Wir können sogar lesen, dass als seine Frau Zara gestorben ist, dass er die Leute dort gefragt hat, darf ich als Fremde hier Land haben, wo ich meine Frau begraben kann? Denken wir an Josef. Er ist nach Ägypten verkauft worden und hat in der Fremde gelebt. Oder das ganze Gottesvolk. Das Volk Gottes war 400 Jahre lang in Ägypten und ist dort unterdrückt worden. Denken wir an Daniel und seine Freunde, die deportiert worden sind und in der Fremde gelebt haben. Und dann, spannend ist, dass Jesus in seinem Stammbaum eine Ausländerin hat, die Ruth. Und sie wird sogar erwähnt im Stammbaum, wenn wir das in der Bibel noch lesen. Und dann nochmal Jesus. Jesus war selber ein Flüchtling. Kaum war er auf der Welt, war sein Leben bedroht und seine Eltern sind mit ihm nach Ägypten geflüchtet. Also in all diesen Geschichten erkennen wir, dass Gott immer bei den Armen steht, dass er bei den Benachteiligten steht und dass er bei den Verfolgten steht. Und er hat mit denen sogar Geschichte geschrieben. Wenn es heute Morgen Leute da gibt, die auch benachteiligt sind, die vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise verfolgt sind oder zu den Armen gehören, in welchem Sinn auch immer, dann möchte ich euch sagen, Gott steht zu dir, wie er das schon immer gemacht hat. Und ich werde heute Morgen keinesfalls politisch oder so werden. Ich habe auch keine Lösung auf dem Tablet, wie wir das ganze Problem lösen sollen. Aber in dem Ganzen geht es um unsere Herzenshaltung. Mit welcher Herzenshaltung rede ich und denke ich, wenn wir an die Thematik denken? Und der erste Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist die Frage, wer bin ich überhaupt? Was ist meine Identität? Ist es mein Schweizer Pass? Ist es mein Zivilstand? Oder ist es mein Beruf? Nein, unsere allererste Identität, was uns ausmacht, ist, dass wir Gotteskinder sind. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass auch wir Fremde sind. Im Hebräer 13, 14 steht, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Bei vielen glöckelt es vielleicht im Kopf, das war unser Jahresthema 2013. Wir haben uns ein Jahr lang mit dem Thema beschäftigt und es ist immer wieder darum gegangen, dass auch wir nur Fremde auf dieser Welt sind. Wir sind nur Gäste hier. Unsere primäre Identität besteht also darin, dass wir zum Volk Gottes gehören, dass ihr alle Gottes Söhne und Töchter sind, an denen er wohlgefallen hat. Und wir leben in der Schweiz. Wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Welt. Wir sollen uns freuen und dankbar sein. Aber wir dürfen nie vergessen, dass auch wir nur Gäste sind, dass auch wir nur Fremde sind auf der Durchreise und dass unsere wirkliche Heimat schlussendlich im Himmel ist. Behalten wir das im Hinterkopf. Wenn wir als Christen über die Thematik nachdenken, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, wir sind nur Fremde da. Und unsere zukünftige Stadt ist im Himmel. Und dass wir eine zukünftige Stadt im Himmel haben dürfen, hat Gott einen enormen Preis gekostet. Sein Sohn Jesus Christus. Haben wir das im Hinterkopf? Um dieser ganzen Frage ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen, habe ich mich an die Seligpreisungen hergewagt. Die Seligpreisungen die stehen in Matthäus 5 und die hat Jesus gesprochen bei der sogenannten Bergpredigt. Das war so der Anfang der Bergpredigt, die er dem Volk gehalten hat. Was bedeuten Seligpreisungen? Selig sind. Das klingt ja ein bisschen kompliziert. Und im Ursprung heisst es so viel wie: Gratulieren dürfen wir dieser Person oder glücklich sein dürfen die Personen, die da und da machen. Wer also die Seligpreisungen für sein Leben ernst nimmt, kann sich freuen. Dem kann man von Herzen gratulieren. Mir ist bewusst, dass ich diesen Seligpreisungen nur an der Oberfläche kratzen kann, aber sie haben uns ganz, ganz viel zu sagen. Fangen wir doch an. Selig sind die Barmherzigen. Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 5, 7. Was bedeutet das Wort Barmherzigkeit? Aus der Bibel heraus ist Barmherzigkeit nicht einfach nur, oh, es tut mir so leid und ich fühle ein bisschen mit dir, sondern Barmherzigkeit hat immer noch eine praktische Folge. Das Mitgefühl zeigt sich irgendwie praktisch. Und wir alle haben schon so, so viel Barmherzigkeit erfahren, weil wir einen barmherzigen Gott haben. Gott hat nicht nur einfach gedacht, ja, die armen Menschen, sie leben in der Sünde und trennt von mir. Nein, er hat seinen Sohn Jesus geschickt, damit wir gerettet sein können. Seine Barmherzigkeit hat auch einen Tat zur Folge gehabt. In seiner Barmherzigkeit hat er uns nicht allein auf der Welt zurückgelassen, wo Jesus wieder zurückgegangen ist, sondern er hat uns seinen Geist gegeben. Da haben wir vor einer Woche ganz viel davon gehört. In seiner Barmherzigkeit schaut er nicht einfach vom Himmel oben runter, auf uns runter, sondern er tut uns täglich durch seinen Geist trösten, leiten, durch uns übernatürliche Sachen wirken und uns befähigen, ein ansteckendes Christsein zu leben. Also wir alle haben schon ganz, ganz viel Barmherzigkeit erfahren und jetzt sind wir einfach aufgefordert, das, was wir bekommen haben, auch anderen Menschen weiterzugeben. Und ich finde, das ist so ein schönes biblisches Prinzip. Wir müssen nichts anderen weitergeben, was wir nicht selber schon empfangen haben. Wir müssen nie aus dem Leeren schöpfen, sondern nur das weitergeben, was wir schon empfangen haben. Der Bonhoeffer, das war ein Theologe unter dem ganzen Nazi-Regime, der hat ganz viele gute Sachen gesagt. Und ich werde ihn zitieren. Er hat nämlich zitiert oder beschrieben, was ein barmherziger Mensch ist. Barmherzige Menschen. Sie haben eine unwiderstehliche Liebe zu den Geringen, Kranken, Elenden, zu den Erniedrigten und Vergewaltigten, zu den Unrechtleidenden und Ausgestoßenen, zu allem, was sich quält und sorgt. Das ist eine eindrückliche Definition. Also glücklich ist der Mensch, der barmherzig ist. Glücklich ist der Mensch, der sich um andere Leute kümmert. Sei das in der Familie oder in der Gemeinde. Das ist auch unser Übungsfeld hier als Gemeinde, dass wir lernen, einander Barmherzigkeit zu erweisen. Oder eben auch in dieser ganzen Flüchtlingsthematik. Auch im Alten Testament hat Gott ganz viele Hinweise gegeben, wie die Leute Barmherzigkeit erweisen sollen. Im 2. Mose 22, 20 steht: Die Fremdlinge sollst du nicht bedrängen und bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge in Ägypten gewesen. Wo Gott dem Volk Gebot gegeben hat, hat er bewusst auch Gebot gegeben für die Armen, für die Bedrückten und für Flüchtlinge zur damaligen Zeit. Und spannend finde ich immer, dass wir in diesen Gebot nicht nur lesen können, mach da und da und da, sondern Gebot zeigen ja auch immer, wie der Herzschlag von Gott ist. Weil es zeigt ja, dort, wo er Gebot gibt, das ist ihm besonders wichtig. Darum gibt er ja auch Gebot. Und sein Herz schlägt für solche Menschen. Und was ist die Bedingung für das Gebot? Die Bedingung ist, oder die Begründung, hey, ihr seid selber Fremdlinge in Ägypten. Also, liebes Volk Israel, denkt daran, an eure Vorfahren, an Abraham, wie froh, dass er war, dass er eine Heimat wieder gefunden hat. Denkt an eure Vorfahren in Ägypten, die 400 Jahre lang versklavt worden sind. Denkt daran, wie schlimm dass das war. Und darum handelt anders. Übt Barmherzigkeit. Ich habe mich da so ein bisschen schlau gemacht, damit wir bei der Schweizer Geschichte auch Sachen nehmen können, wo wir heute Morgen auch sagen können, liebe Schweizer, denkt doch daran. Ich habe da zwei Beispiele gefunden. Liebe Schweizer, denkt daran, dass Mitte 16. Jahrhundert die ganze Täuferbewegung bei uns war, wo die Schweizer ganz grauenhaft Leute umgebracht haben und viele von diesen Täufern auch ins Ausland gegangen sind und dort Asyl gefunden haben. Wie froh sind die damals, dass man sie aufgenommen hat. Und denkt daran, dass 1880, habe ich ganz spannend gefunden, 4% der ganzen Schweizer Bevölkerung als, könnte man sagen, Wirtschaftsflüchtling mit dem Boot nach Amerika gegangen ist, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Finde ich ganz spannend. Darum, denkt daran, sind barmherzig. Ich weiß auch nicht. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich kann nicht konkrete Lösungen bringen für das Ganze. Aber wie gesagt, es geht um unser Herz. Und ich weiß, dass wir aufgefordert sind, barmherzig zu denken und zu reden über all die Leute, die hier unterwegs sind und eine riesen Not haben. Ich gratuliere dir, ich gratuliere uns allen, wenn wir barmherzig sind, weil wir selber werden Barmherzigkeit erlangen. Und zweite Seligpreisung, Matthäus 5, 6, dort steht: Selig sind die, die Hunger und Dursten nach Gerechtigkeit, weil sie sollen satt werden. Die Gerechtigkeit enthält eine doppelte Bedeutung. Es geht einerseits um die erfahrene Gerechtigkeit bei Gott. Hey, trotz unserer Sünden dürfen wir durch Jesus Christus eine Beziehung zu Gott haben. Das ist ein riesiges Geschenk, unverdient. Die Frage, die ich mir gestellt habe und ich uns allen frage, ist, sind wir noch hungrig und durstig nach Gott, nach der Beziehung mit Jesus? Kann es sein, dass ich manchmal und vielleicht ihr auch nicht so ein spannendes Glaubensleben habt, weil wir nicht mehr hungrig und durstig sind, weil wir zufrieden sind? Ich bin ja mal 4 Monate in New York, dort in einer Kinderarbeit mitgearbeitet und ich weiss, der Leiter von dort hat immer wieder gesagt, das Schlimmste für einen Christ ist, wenn er zufrieden wird mit seinem Glaubensleben. Wenn er einfach nicht mehr hungrig und durstig ist. Beten wir doch darum, dass wir hungrig bleiben, dass wir durstig bleiben nach Jesus. Beten wir darum, dass ja Gott auch nochmal einen Hunger und einen Durst über unsere Dörfer, über unsere Nation, über Europa ausgießt. Wir haben es so bitter nötig. Und dann enthalten die selige Preisung aber auch ganz klar, ganz praktisch auch die Forderung nach Gerechtigkeit für die Armen und für die Verfolgten dieser Welt. Ein Bibelausleger hat geschrieben, Gerechtigkeit muss gegessen werden. Sie besteht darin, dass jeder ganz wörtlich genommen etwas zu beissen hat. Also man kann das nicht nur einfach auf die geistliche Ebene beziehen und so, sondern es muss praktisch werden. Und im Moment sind Tausende, aber Tausende von Menschen unterwegs, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit. Und zwar nicht nur geistlich das auch, sondern ganz praktisch physisch. Und es sind Menschen wie du und ich, da muss ich mir immer davon vor Augen führen. Und wir haben einfach das Glück, dass wir zu den Verschonten gehören. Ganz unverdient. Wir sind einfach reich beschenkt. Und auch im Alten Testament, wie es das zur damaligen Zeit ja so Desaster auch schon gegeben hat, hat Gott klare Weisungen gegeben, wie wir mit so Leuten umgehen. In 5. Mose 10, 17 bis 19 heisst es, der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend und parteiisch und unbestechlich. Also er macht keinen Unterschied zwischen Nationalität oder irgendetwas. Er verhilft Witwen und Waisen zu ihrem Recht. Er liebt die Ausländer und gibt ihnen Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt die Ausländer lieben, denn ihr wart selbst einmal Ausländer in Ägypten. Also wir sollen die Ausländer, die Flüchtlinge, wir sollen sie tatkräftig lieben. Wir sollen sie nicht nur in die Asylunterkünfte tun, was ja schon mega gut ist und super ist, sondern wir sollen sie sogar lieben. Lieben wie uns selber. Das grösste Gebot, lieb die Nächste wie dich selber. Das ist extrem herausfordernd. Spannend finde ich aber, dass Gott doch einen Unterschied macht. Im 5. Mose 23, 20 und 21 steht, dass wir von den Brüdern dürfen Zinsen holen oder einfordern. Wir dürfen nicht Zinsen einfordern von den Brüdern, aber von den Ausländern dürfen wir da. Ich finde das so spannend, dass Gott gleich einen Unterschied macht, dass er sagt, in dem Sinn, wirtschaftlich gesehen, darf es ein Unterschied sein. Wir müssen sie nicht gleich behandeln, aber fair. Glücklich ist, wer selber hungrig und durstig ist. Gratulieren dürfen wir dem, der sich um die Hungrigen und die Durstigen kümmert. Denn er wird selber satt werden, innerlich und äußerlich. Ich glaube, es ist ein tiefes Geheimnis dahinter, was das uns gibt, wenn wir uns um die Hungrigen und Durstigen kümmern. Sei es in der Welt, aber auch unter uns. Ich bin überzeugt, auch heute Morgen gibt es Leute da, die hungrig und dursten nach Gerechtigkeit oder nach sonst anderen Sachen. Der nächste Punkt. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. In Matthäus 5, 4 steht da. Und es geht ganz sicher einerseits um Menschen, die auch heute Morgen da sind, die Leid tragen, die traurig sind und die Trost von Gott erwarten. Und dann möchte ich euch zusprechen, Jesus ist für die Leidtragenden gekommen. Wir lesen da Jesaja 61, 1 und 2, was ganz klar heisst, dass Jesus gekommen ist, um die Trauernden zu trösten. Und das spreche ich euch heute Morgen zu. Und während der Anbetungszeit nachher ist auch das Gebetsteam da, das gerne für euch betet, euch Trost zuspricht oder was auch immer ihr heute Morgen braucht. Spannend ist aber, dass die Verheißung von diesem Trost in dieser Seligpreisung in der Zukunft liegt. Das bedeutet, dass wir auf dieser Welt Trost erfahren. Es ist uns verheißen. Aber endgültig werden Tränen erst im Himmel abputzt. Auf das müssen wir noch ein bisschen warten. Es geht aber nicht nur ums persönliche Leid, sondern es geht darum, dass wir das Leid und Unrecht auf dieser Welt wahrnehmen und dass wir es vor Gott bringen. Ich möchte nochmal den Bonhoeffer zitieren. Er schreibt, es ist bedeutungsvoll und schön, dass Luther das griechische Wort hier mit Leid tragen übersetzt. Aufs Tragen nämlich kommt es an. Keiner versteht die Mitmenschen besser als die Gemeinde Jesu. Keiner liebt die Menschen mehr als die Jünger Jesu. Und eben darum tragen sie Leid. Und auch da wollen wir nicht aus dem Leeren schöpfen. Wir alle sind unendlich geliebt von Gott. Das heisst in der Bibel, dass die Liebe von Gott in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Darum sind wir befähigt, den Ausländer zu lieben. Darum sind wir befähigt, auf die Flüchtlinge zuzugehen und die Menschen zu lieben. Und darum sind wir auch befähigt, das Leid von diesen Leuten zu tragen und vor Gott zu bringen. Leid tragen bedeutet, dass wir uns auseinandersetzen mit dem, was passiert. Dass wir das wahrnehmen und auch einen Weg mit dem Leid gehen. Sei es auch Leid in unserem persönlichen Umfeld oder Leid in der Gemeinde, die es immer wieder gibt. Oder eben weltweites Leid. Man könnte die Seligpreisung auch so formulieren: Glücklich ist, wer die Augen nicht vor dem Unrecht von dieser Welt verschließt, sondern wo das Leid auch mit Tränen vor Gott bringt. Ich glaube, es darf uns wehtun. Wir dürfen brüllen über diese Bilder, die wir sehen, über das Leid, das uns hier vor Augen geführt wird. Und beten wir doch gerade auch für die Leute, die das Leid auch auf sich nehmen, auch die Politiker, und die nehmen das Leid nicht nur auf sich, sondern sie müssen ganz viele schwere Entscheidungen treffen. Ich bin froh, muss ich das nicht tun. Und beten wir doch auch darum, dass Europa und die Schweiz Kirchen, Zehntalkirchen, in Geschichtsbücher eingeht als Leute, die barmherzig waren, als Leute, die den Durst und den Hunger nach Gerechtigkeit gestillt haben, als Leute, die das Leid wirklich getragen haben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich, wenn ich mal grosse Kinder habe, dass die in den Geschichtsbüchern das lesen können und können sagen, hey, ihr habt es gut gemacht. Und als letzter Punkt, selig sind die, die verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. In Matthäus 5,10. Wenn wir nach Gottes Wort leben, und wenn wir die Werte auch vertreten und uns dafür einsetzen, wie auch immer das aussieht, dann werden wir nicht auf Applaus stoßen. Ein Nachfolger von Jesus zu sein, ist sehr oft nicht populär. Also wenn wir ein populäres Leben suchen und Ansehen suchen, dann wird es schwierig mit der Nachfolge von Jesus. Auch in der Apostelgeschichte eben lesen wir, dass Leute, die wirklich Jesus nachgefolgt sind, dass sie immer Verfolgung und Anklage und weiss ich nicht was erlebt haben. Und auch die Seligpreisungen, sind wir ehrlich, entsprechen überhaupt nicht im Trend von unserer Zeit. Der Paulus sagt im 2. Timotheus 3,12, Vers, wo es schon verrückt. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Es ist ganz normal, dass Christen verfolgt werden, wenn sie so leben, wie es Gottes Willen ist. Das finde ich sehr, sehr herausfordernd. Und wir merken auch da wieder, wie wir einfach sehr zu den Bewahrten gehören. Und die Verheißung ist aber, die Verfolgten werden das Himmelreich erben. Das ist eine gewaltige Verheißung und ich will das erben. Sie werden jetzt und auch in der zukünftigen Welt Gottes Gegenwart und seine Herrlichkeit erleben. Darum gibt es auch immer so spannende Geschichten von Kirchen oder von Leuten in der Verfolgung, wie die ja Gott auf unglaubliche Art und Weise erleben. Das bewahrheitet sich in so Zeugnissen, in so Geschichten. Wenn wir uns für Jesus und sein Reich einsetzen, dann gehört Verfolgung, in welcher Art auch immer, dazu. Der Markus hat die letzte Woche in der Predigt gesagt, dass es darum geht, dass wir uns vom Geist Gottes immer wieder erneuern. Dass er unsere Gedanken erneuert. Und beten wir darum, dass doch der Heilige Geist auch unsere Gedanken in dieser Thematik immer wieder erneuert und uns immer wieder zu Weg büschelt, wie wir denken sollen. Beten wir doch darum, dass er uns ein barmherziges Herz gibt, all diesen Menschen gegenüber. Beten wir doch darum, dass er uns Durst und Hunger gibt nach ihm. Beten wir darum, dass er uns Durst und Hunger gibt nach dieser Gerechtigkeit und dass wir uns auch dafür einsetzen. Beten wir um Liebe für die Menschen, die vielleicht nicht ganz so sind, wie wir uns das vorstellen. Und egal von woher sie kommen. Beten wir darum, dass wir treue Leidtrager werden. Und beten wir auch um die Kraft, dass wir uns für das Reich Gottes einsetzen können, auch wenn es uns irgendetwas kostet. Und da möchte ich jetzt einfach beten für uns alle. Ich möchte auch ganz konkret nachher auch für die Leute in dieser Welt beten, die in grosser Not sind. Ja, Herr, zuerst möchte ich dir einfach ganz, ganz fest Danke sagen, dass du dich immer für Schwache einsetzt. Für die Verfolgten und für die Armen. Danke, dass die absolut auf deinem Radar sind und dass du sie nicht vergessen hast. Und danke, Herr, dass du auch gerade jetzt hier innen Leute siehst, die arm sind, geistlich oder wie auch immer, die Leid tragen, die sich sehnen nach Barmherzigkeit, nicht einfach nach Mitleid, sondern nach Leuten, die sich ihnen annehmen. Und ich bitte dich in deinem Namen, Jesus, dass das heute Morgen geschehen darf. Dass Traurige vertröstet werden dürfen, dass Durstige und Hungrige satt werden dürfen. Und dass Leute, die sich nach Barmherzigkeit sehnen, heute Barmherzigkeit erfahren. Brauchst du uns füreinander? Schenk du uns ein Liebensherz füreinander? Und Herr, ich bitte dich, dass aber das auch über unsere Grenzen hinausgeht, in die ganze Welt raus. Du siehst die ganze Thematik und dass es so schwierig ist, wie wir uns da wirklich verhalten sollen. Ich bitte dich, dass du unseren Geist erneuerst, dass du uns hilfst, dass wir Liebe üben können, dass wir uns einsetzen für die Armen und die Unterdrückten, dass wir zu treuen Leidtrager werden dürfen und all die Fragen immer zu dir bringen. Vater, ich danke dir dafür. Und Herr, wir bitten dich jetzt einfach gerade miteinander für all die Menschen, die unterwegs sind, die keine Heimat mehr haben, für all die Menschen, die so viel Trauriges erlebt haben, die Angehörige verloren haben, die in einer grossen Not sind, Herr, und die durstig und hungrig sind nach dieser Gerechtigkeit und nach Barmherzigkeit. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du bei ihnen bist, dass du sie tröstest, dass du ihnen warm gibst, jetzt wo es kalt wird, Herr, dass du ihnen eine neue Heimat gibst. Du weißt um all das. Ich bitte dich auch für all die Entscheidungsträger, die meine Entscheidung treffen, dass du sie führst und leitest. Herr, du siehst, ich weiss nicht, wie sie das machen sollen, aber du weißt es und ich bitte dich wirklich einfach, dass du führst und leitest. Danke, Herr, dass du der Herr über der ganzen Welt bist. Danke für deine Güte und für deine Gnade. Und danke, dass du einfach da bist, Herr. Amen.